Naja, Hoffnung ist also wirklich an meiner Geschichte. Ich hatte die einfach verloren, als ich diese Klimaangst hatte. Und dadurch, dass ich ins Handeln gekommen bin und selber aktiv geworden bin, habe ich so viele Menschen getroffen, die alle eigenen Projekten dran sind und versuchen, in ihren Bereichen was zu verschieben. Und das hat mir total Hoffnung zurückgegeben.
Hallo und willkommen zurück zu Zukunft gestalten, dem Podcast über Planetary Health. Mit mir Marisha.
Und mit mir Hannah. Heute ist schon die letzte Episode der zweiten Staffel und es geht um die Macht von Medien, um die Geschichten, die in Nachrichten, aber auch in Büchern, Film und Fernsehen erzählt werden und um die Rolle von Gefühlen dabei und speziell auch um Hoffnung.
Wir sprechen mit Manuel Kronberg und Julian Gupta über konstruktiven Journalismus und mit Feline Rogan darüber, wie sie ihre Rolle als Schauspielerin nutzt, um zur Lösung der ökologischen Krisen beizutragen.
Zuerst haben wir Julian und Manuel hier zu Besuch. Ihr seid beide Autoren und Journalisten und schreibt zusammen den Newsletter Treibhauspost. Darin und auch in allerlei anderer Arbeit macht ihr eben konstruktiven Journalismus zu den ökologischen Krisen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hi. Schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo.
Ja, ich will einsteigen mit der Frage, welche Rolle Gefühle in eurer Arbeit ganz allgemein spielen. Also wir wissen ja, dass wir 1,5 Grad überschritten haben, dass Kipppunkte vermutlich gerade schon kippen und das Chaos jedenfalls irgendwie zu unserer Zukunft dazugehören wird. Und das kann einen ja alles ganz schön ohnmächtig und deprimiert zurücklassen, vor allem zumal politische Ambitionen gerade eher noch geringer werden und wir jedenfalls viel zu langsam vorankommen. Wie geht ihr damit um? Wie lässt sich das denn vereinbaren mit konstruktivem Journalismus?
Ich glaube, dass Gefühle im Journalismus generell eine große Rolle spielen sollten und auch spielen, aber im Klimajournalismus vielleicht dann tatsächlich doch noch mal mehr, weil man sich, glaube ich, einfach bewusst machen, dass die Klimakrise so viel Emotionen bei Menschen auslöst, also egal über welchen Aspekt wir sprechen, das kann dann irgendwie Wut auslösen oder Trauer oder Angst bis hin zu Schuld und Scham. Und das müssen wir einfach mitbedenken, auch bei der Berichterstattung. Und man kann jetzt nicht einfach so einen Text über eine Apokalypse jemanden so vor die Nase klatschen und nicht einordnen und nicht sagen, was man vielleicht dagegen tun könnte oder auch das einfach emotional auffangen. Deswegen glaube ich, spielt das eine sehr große Rolle. Und bei uns auch von Anfang an haben wir das versucht mit aufzugreifen. Und das zieht sich eigentlich durch fast jede Ausgabe, würde ich sagen, mal mehr und mal weniger.
Voll, wir hatten auch in unserem Buch, in Unlearn CO2, in dem Sammelband, war das erste Kapitel Unlearn Verdrängung, wo es halt genau darum ging. Und ich glaube, es ist eine Illusion, Gefühle und die Klimakrise voneinander zu trennen. Also es hat auf so vielen Ebenen, hängt das damit zusammen. Also zum einen das, was Manu gerade gesagt hat, was das bei den LeserInnen auslöst von einer Ausgabe oder einem Artikel oder einem Fernsehbetrag zur Klimakrise, aber dann halt auch zu den Ursachen. Also nur zu sagen, die Klimakrise ist ein technisches Problem und klar CO2-Budgets und so. Aber woher kommt das? Also es steckt dahinter nicht noch viel mehr, noch eine viel emotionalere Ebene von Menschen, die gerade in Machtpositionen sind und diese nicht abgeben wollen? Und hat das nicht auch mit Traditionen zu tun und mit Gewohnheiten? Also es muss ja gar nicht in eine negative Richtung gehen, aber dass Menschen einfach jahrzehntelang mit Dingen aufgewachsen sind, die so nicht mehr weiter funktionieren können, wenn wir die Klimaziele in irgendeiner Form einhalten wollen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das mitzudenken.
Ihr habt jetzt mehrere vermeintlich negative Gefühle angesprochen. Hoffnung ist ja auch noch so ein ganz wichtiges Gefühl, das uns ja auch zum Handeln motivieren kann. Wie seht ihr das mit der Hoffnung in der, wie Hannah schon skizziert hat, Welt, die im Prinzip sich den Kipppunkt nähert und wo Chaos in unsere Zukunft gehört? Ja, wie nutzt ihr Hoffnung? Wie spürt ihr Hoffnung? Wie verbreitet ihr vielleicht auch Hoffnung?
Ja, das mit der Hoffnung ist auf jeden Fall so eine Sache. Es ist ganz spannend, dass ihr das fragt, weil ich glaube, bis die Podcast-Folge erscheint im Frühling, ist ein neues Buch draußen, an dem ich beteiligt bin. Das heißt, was wir meinen, wenn wir Hoffnung sagen. Und es fragt verschiedene AkteurInnen in unserer Gesellschaft nach ihren Ideen und aber auch vielleicht ihrer Kritik, ihrer ehrlichen Reflexion, was Hoffnung in diesen Zeiten denn bedeuten kann. Und gerade mit Hinblick auf Klima, also ich schreibe zur Schnittstelle Hoffnung und Klima, ist das eine total wichtige Frage, die auch, glaube ich, die muss in mehreren Schritten beantwortet werden. Also Hoffnung durch Handeln ist natürlich ein super wichtiger Aspekt. Aber auch da, glaube ich, lohnt es sich reinzugucken, was genau ist denn dieses Handeln und wie funktioniert das und gibt mir das Selbstwirksamkeit? Mache ich das in der Gemeinschaft? Ist vielleicht beides zusammen am mächtigsten für meine Selbsterfahrung? Und aber auch ein ganz wichtiger Punkt wird da meiner Meinung nach die Akzeptanz. Also wir haben, glaube ich, so in den letzten Jahren, also auch viele klimabewegte Menschen, haben so ein bisschen an der Physik vorbeigehofft und sich an letzte Strohhalme von Restwahrscheinlichkeiten geklammert. Und ich glaube, es lohnt sich, das einmal zu updaten und unseren Hoffnungskompass so ein bisschen neu auszurichten und zu sagen, das, was du gerade schon angesprochen hast, ja, das 1,5-Grad-Ziel ist verfehlt und da gibt es keine minimale Restchance. So in der Realität, das besteht kein Realitätstest und auch das 2-Grad-Ziel nicht. Und das heißt, dass wir Kipppunkte mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit überschreiten werden. Und ich glaube, es lohnt sich, diese sehr, sehr bittere Erkenntnis an sich ranzulassen, auch für seine Hoffnung langfristig.
Das heißt, irgendwie die negativen Gefühle spielen auch nur, also in Anführungsstrichen negativen Gefühle spielen eine wichtige Rolle, also sich ehrlich machen, die schwierigen Gefühle zulassen, für dann das Konstruktive wieder nach vorne schauen, oder?
Genau, voll. Also die Kombination aus diesem sich das ehrlich machen und dann aber halt auch akzeptieren, okay, es gibt einfach keine Zeit mehr, in der man sich nicht engagieren kann und nicht irgendwas, was man gerne macht und wo man vielleicht gut drin ist, da oder in seinem Job, in seinem Umfeld, irgendwas zu machen. Mhm. Also das ist vielleicht dann auch die Erkenntnis aus diesem sich ehrlich machen, dass man sich dann ab jetzt immer in irgendeiner Form, wenn es einem denn möglich ist, engagiert.
Ja, weil Engagement sich trotz allem lohnt und ja, Hoffnung eben auch durchs Handeln wieder entsteht. Ja, welche Rolle spielen eigentlich Medien in diesen Zeiten, in diesen Krisen?
Ja, also ich würde sagen, eine sehr, sehr große Rolle. Es liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand, dass viele Leute sich auch immer noch über die klassischen Medien, auch viel übers Fernsehen noch und so weiter, über Themen und auch über die Klimakrise informieren. Und je nachdem, was da dann irgendwie als wichtig erachtet wird, was da bei der Tagesschau als erstes läuft, was irgendwie auf Online-Seiten ganz oben steht, das wird natürlich dann auch in unserer Wahrnehmung nach oben gepusht und wird dann irgendwie so als wichtig erachtet. Deswegen, klar, spielen da Medien, auch die klassischen Medien, eine große Rolle. Ich würde aber auch sagen, dass immer mehr so die klassischen und großen Marken so ein bisschen an Macht auch verlieren, also die großen Zeitungskonzerne und so weiter, weil jetzt eben auch immer mehr so diese Creator, wenn man es so nennen will, auf den Plan treten und eben auch dieses Persönliche und diese Persönlichkeiten immer mehr an Bedeutung gewinnen und dass viele Leute sich eben auch darüber ihre Infos holen, also sprich TikTok, Telegram und so weiter oder eben natürlich auch über Newsletter wie Treibhauspost.
Aber ist ja ganz interessant, man merkt schon, ne, wenn das so über die, also du sagst, die Creator spielen eine größere Rolle in der Informationsweitergabe, weil natürlich, wenn ich angebunden an eine Person bin, Emotionen auch eine viel größere Rolle spielen. Ne, das ist einfach, es weckt viel mehr Emotionalität, als wenn ich irgendwie die Tagesschau schaue, wo bewusst ja irgendwie versucht wird, sehr faktenbasiert zu erzählen. Und trotz allem ist ja gerade, was du beschrieben hast, läuft ja dann viel Medien auch über Social Media. Und eben nicht über die Mainstream-Kanäle, von denen wir davon ausgehen können, das hören die meisten, sondern es gibt ja plötzlich irgendwie eine ganz große Vielfalt in der Medienlandschaft. Welche Macht haben Medien denn damit auch? Und vielleicht auch direkt damit anschließend die Macht, aber auch die Desinformation. Das spielt ja ganz viel damit rein. Ja, wo seht ihr da die Macht?
Ich wollte gerade sagen, Macht also kommt ja dann mit Verantwortung einher. Und das ist gerade, was Desinformation angeht, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und mit diesem Großwerden von Social Media und so also unabhängigen kleinen Medien wird es auch immer mehr. Und dann müssen wir da erstens schauen, wie können wir als Gesellschaft damit umgehen und das vielleicht auch regulieren tatsächlich. Ich weiß nicht, Facebook muss dann irgendwie da eingreifen, was es bislang irgendwie nicht ausreichend tut, solche Sachen. Aber auch, dass gerade Medien auch eine große Verantwortung haben, der Desinformation entgegenzutreten. Also das auch klassische Medien, aber wir schreiben uns das auch immer auf die Fahne, dass wir das machen, dass wir schauen, wo werden denn gerade krasse Klimamythen verbreitet? Wie können wir die entlarven sozusagen?
Und das Problem ist ja auch, dass eigentlich seriöse Medien mit Faktenchecks, mit sehr fähigen Menschen in den Redaktionen ja trotzdem so einen Status Quo-Bias haben. Also wenn in den Wirtschaftsredaktionen großer Medienunternehmen, großer Medien oder auch einer Tagesschau, wenn es bei solchen Medien einfach nur darum geht, wie läuft das Wirtschaftswachstum gerade? Und dass dann die Wirtschaft wächst, ist eine gute Nachricht. Und wenn sie nicht so sehr wächst, wie erwartet, ist das eine schlechte. Das ist natürlich insofern total kritisch, weil das nicht die Konsequenzen daraus mitdenkt. Und das Wirtschaftswachstum an sich einfach nur eine von ganz, ganz vielen Zielvariablen ist, die auch total zu hinterfragen ist, das wird halt dann oft nicht mitgedacht.
Wenn wir uns kurz zurückgehen zu der Frage von den Creators und deren Rolle, du hast, also Manuel, du hast dich gerade ja oder euch in einen Topf geworfen mit allem, was so auf TikTok und Co. passiert. Da gibt es ja eine ganz große Vielfalt offensichtlich von Desinformation zu Leuten wie euch, die wissenschaftlich faktenbasiert versuchen, Desinformation auch zu bekämpfen. Wie können wir denn als Einzelne mit Desinformation umgehen oder was können wir tun, auch im Kontext von dem Problem?
Ich habe uns da vielleicht vorschnell in einen Topf geworfen. Also es ist natürlich das. Es sind natürlich schon große Unterschiede. Was Gemeinsamkeiten vielleicht sind, ist, was sie auch vorhin schon gesagt hatte, diese Bindung zu der Persönlichkeit und dass wir auch in unserem Newsletter oft als Autoren in Erscheinung treten und auch unsere Meinung, also viele Meinungstexte haben und so weiter. Deine Frage war jetzt, wie kann man…
Ja, wie kann ich euch unterscheiden von Desinformations-Accounts sozusagen und was können Einzelne tun, um mit Desinformationen sinnvoll umzugehen oder das sogar zu bekämpfen?
Also theoretisch müsste man natürlich dann überall die Quellen nochmal checken. Für uns ist es super wichtig, dass wir in Texten immer, wenn wir irgendwie einen Fakt wiedergeben, haben wir immer einen Link dabei und verweisen auf die Quelle. Und wenn einem dann irgendwie was bisschen komisch vorkommt, dann sollte man da vielleicht nochmal genauer hinschauen. Oder wenn eine Zahl irgendwie krass wirkt und komisch wirkt, dann sollte man sich da vielleicht schon einmal durchklicken. Das ist dann vielleicht ein bisschen Arbeit, aber so geht man dann dem vielleicht auch nicht auf den Leim, wenn da wirklich was falsch ist.
Was ihr anders macht als andere, ihr seid ja nicht so heischend auf Klickzahlen, sag ich mal. Also Social Media ist ja schon ein Problem auch einfach mit dem Algorithmus und dass Sachen, die viel geklickt werden, einfach mehr geklickt werden. Und es ist sehr schwierig, sich davon unabhängig zu machen. Und das verleitet ja quasi dazu, Inhalte so zu generieren, dass sie geklickt werden und weniger Inhalte so zu generieren, dass sie unbedingt der Wahrheit entsprechen. Wie gehen wir damit um? Habt ihr da eine Idee, wie kommen wir da raus?
Wie wir da rauskommen, muss ich noch kurz drüber nachdenken. Aber ich kann ja mal teilen, wie wir das angegangen sind und wie wir das von Anfang an mitgedacht haben. Nämlich war uns total wichtig, eben nicht irgendein algorithmusanfälliges Format zu schaffen, sondern halt eben ein Newsletter, was letztendlich ein Brief ist, digitalen Postfach. Und Menschen können sich mit ihrer E-Mail-Adresse anmelden und jederzeit abmelden. Da sind wir eben genau nicht daran gebunden, dass ein Thema oder eine Überschrift laut und oder aktuell ist. Weil das merken wir dann immer, wenn wir auf Instagram eine Ausgabe von uns dann nochmal teilen mit so Kacheln, dass sich dann natürlich Sachen, die politisch ganz aktuell gerade sind, also wenn wir mal eine Ausgabe schreiben, die sich die aktuellen Bezug hat oder eben eine lautere Überschrift hat oder ein Thema, was wirklich viele aufwühlt, klar klickt sich das dann auf Instagram besser. Aber genau davon sind wir halt eben nicht abhängig mit dem Newsletter. Also wir könnten jetzt, blöd gesagt, auch ein Jahr lang einfach nur Hintergrundinformationen und Paper-Zusammenfassungen mitgeben. Ist vielleicht ein bisschen langweiliger dann als die Mischung. Aber das in Kombination mit dem Mitgliedschaftenmodell, also unsere LeserInnen können, wenn sie wollen, uns monatlich supporten, müssen sie aber nicht, also alle unsere Inhalte sind frei zugänglich. Das schafft uns halt so eine Langfristigkeit und auch so eine Ruhe, die Themen zu wählen, die wir gerade für wichtig erachten. Und vielleicht noch von RezipientInnenseite, das ist, glaube ich, beim Lesen oder Gucken von Inhalten immer Sinn macht, sich zu fragen, wer will da gerade was von mir und warum? Also wer will da gerade was mit meinen Emotionen, meiner Zeit, meiner Aufmerksamkeit? Und in manchen Fällen ist es halt ein seriöses Medium. Davon gibt es halt auch immer noch viele, auch wichtig, das noch zu benennen. Oder ist es halt jemand, der da gerade einfach nur meine Zeit, meine Aufmerksamkeit und meine Wut haben will und meinen Klick und scroll ich da oder wische ich da vielleicht weiter, statt mich da reinzubegeben?
Genau, und gleichzeitig müssen wir dieses System Medien, so wie es aktuell ist, ja irgendwie bedienen. Also ne, du sagtest das schon, irgendwie muss man auch so ein Stück finden, wie kriegt man das hin, gleichzeitig Klickzahlen zu bedienen und bei der Wahrheit zu bleiben. Und da frage ich mich halt schon, wir wollen natürlich das Thema wieder viel mehr vorne haben. Und in den gängigen, in den größten Medien wissen wir auch, ist das Thema gerade fast nicht präsent. Es braucht quasi im Moment diese aktive Informationsabholung. Ne? Ich muss aktiv Informationen suchen, ich muss mich aktiv in gute Newsletter einschreiben, damit ich wirklich Informationen finde, die faktenbasiert sind und ja, wo ich mich einfach darauf verlassen kann und die eine realistische Darstellung von dem geben, wo wir gerade stehen.
Ja, und neben dem Faktenbasierten haben wir jetzt auch schon öfters konstruktive Berichterstattung erwähnt. Was für Zutaten braucht es denn für einen solchen Journalismus? Also wir hatten ja jetzt schon über Gefühle gesprochen und über Identifikation, auch über die Bedeutung von Geschichten. Und ich wäre interessiert, da noch mehr reinzugehen. Was sind denn Elemente von konstruktiver Berichterstattung zu den ökologischen Krisen?
Wir haben da auch in unserem Buch Unlearn CO2 in unserem Kapitel viel drüber geschrieben. Und ich glaube, da gibt es einige Aspekte. Vielleicht eine Sache zuerst. Und zwar, das haben wir auch geschrieben und sagen wir immer wieder, dass Klima quasi kein Thema ist, sondern eine Dimension jeden anderen Themas sozusagen. Und was halt immer noch viel passiert ist, dass das Klima so im Wissensressort geparkt wird. Und dabei müsste man es eigentlich bei jedem Thema mitdenken. Und ich glaube, das kann vielleicht auch so eine Stellschraube sein, um wieder so mehr zu den Leuten zu kommen damit, wenn wir das gar nicht mal unbedingt immer so fett oben drauf schreiben. Also man sollte natürlich nicht auch das nie benennen, aber wenn du irgendwie mal titelst und Klima nicht drin hast, dann löst du vielleicht auch nicht direkt diese Reaktanz aus, die dieses Wort allein schon vielleicht bei vielen auslöst. Aber wenn du dann eine Wirtschaftsstory hast und wird das in der Aufmachung gar nicht so sehr eine Klimastory sein, aber in der Art und Weise, wie man es aufbereitet, eben dann schon. Und das ist, glaube ich, so eine ganz grundlegende Sache, die man mitbedenken muss.
Und was dann dazu kommt, bei einer konstruktiven Berichterstattung sind natürlich auch die Lösungen. Ne? Also, dass man sagt, hey, es kann wieder alles gut werden, aber es kann einfach schon deutlich besser werden, weil diese ganzen Lösungen gibt es. Also es gibt ja keinen Bereich unseres Zusammenlebens, unserer Gesellschaft, wo es keine Lösungen gibt. Die werden nur halt teilweise nicht umgesetzt, also wirklich aus absurdesten Gründen teilweise. Und das ist, glaube ich, schon auch immer wichtig, nicht einfach nur einen Klimafolgen hinzuklatschen, im besten Fall so bis Ende des Jahrhunderts und 3 Grad und mehr, sondern dann halt auch sagen, ja, aber das ist halt nur ein Szenario und es gibt von Wärmepumpen über öffentlichen Nahverkehr, über pflanzenbasierte Ernährung, es gibt einfach so, so viele Stellschrauben und damit haben wir halt noch gar nicht angefangen. Das zum einen und zweitens finde ich es auch konstruktiv, die Schuldigen zu benennen. Immer bevor wir einen Artikel rausschicken, fragen wir uns immer, okay, ist das konstruktiv genug oder ist es irgendwie zu dummig? Und manchmal gibt es aber auch gar nicht so viele Möglichkeiten, genau dafür jetzt Lösungen zu benennen, sodass wir dazu übergegangen sind, dass wir sagen, hey, konstruktiv ist auch mit allen Scheinwerfern, die wir haben, auf diejenigen zu zeigen, die das verursachen und die genau wissen, dass sie es machen. Und das passiert, finde ich, in vielen auch großen Medien, auch seriösen Medien zu wenig, dass gesagt wird, ja Moment, wer steckt denn hinter so einer riesigen medialen Kampagne gegen Wärmepumpen? Also wer hat denn was gegen Wärmepumpen? Das ist eine saubere, mittlerweile günstige Technologie. Wie kommt das denn? Wenn man da mal hinterguckt, ist das halt eine wirklich konzertierte Kampagne mit Ping-Pong-Spiel zwischen Axel Springer Verlag und der FDP, in dem Fall sogar einem FDPler, Frank Schäffler. Das kann man schön nachlesen in dem Buch Die Milliardenlobby. Und das aber zu benennen, das habe ich das Gefühl, das ist dann irgendwie, ist das ein Schritt zu viel vielleicht oder dann wird den Leuten die Komplexitätsebene nicht zugemutet. Und ich glaube, das fänden die eigentlich total spannend. Also ich meine, wie viele Netflix-Serien mit irgendwelchen Handlungssträngen, die nicht zu Ende geführt werden, guckt man sich an bei solchen Krimis. So, warum gibt man denn nicht mit, wer denn dahinter steckt mit wirklich krimineller Energie?
Das schließt jetzt wieder ein bisschen den Bogen zum Geschichtenerzählen, denn in Geschichten erzählt man schon auch, wer der Böse ist und wer wofür verantwortlich ist. Also wir haben jetzt überall Mitdenken, Lösungen berichten, über die Verantwortlichkeiten benennen. Wollt ihr zu Geschichten erzählen vielleicht noch ein bisschen mehr ausholen, was das für eine Rolle spielt für euch?
Gerne, ja. Also ich glaube so, dass das Entscheidende daran sind wieder die Gefühle. Also da spannen wir jetzt den Bogen zur ersten Frage, weil das ist natürlich das, was Geschichten können und warum man Geschichten erzählt, dass sie eben die Gefühlsebene ansprechen und weil sie oft dann von Menschen erzählen, mit denen man sich identifizieren kann und man dann so ein bisschen mitfiebert und so weiter. Und das passiert ja auch schon viel im Journalismus, es passiert auch viel in den Nachrichten. Und wir sagen immer, es ist super wichtig, Geschichten zu erzählen. Gleichzeitig muss man so ein bisschen auch hinterfragen, wie sehen denn unsere Geschichten aus, die wir uns erzählen? Und ich glaube, das kennen viele, so diese Schablone der Heldenreise, die ganz vielen Geschichten zugrunde liegt. Und die hat natürlich schon so einige Problematiken. Also eine Heldenreise handelt, klar, wie der Name sagt, halt von einem Helden oder einer Heldin. Und ein Bösewicht, wie ihr auch schon gesagt habt, hat ein Happy End. Das sind dann aber alles Dinge, die manchmal nicht so gut passen, wenn wir über die Klimakrise oder über andere ökologische Krisen sprechen. Gerade wenn es darum geht, was sollen wir eigentlich tun, wie begegnen wir diesen Krisen? Weil alleine schon ein Happy End, hatten wir jetzt schon ein paar Mal gesagt in der Folge, wird es halt einfach nicht geben, sondern es geht einfach nur darum, dass es möglichst wenig unhappy wird. Genau, und auch der Weg dahin, diese ganzen Krisen einzudämmen, führt natürlich nicht über einen einzelnen Menschen, der irgendwie eine Superkraft hat im besten Fall, sondern natürlich darüber, dass wir uns alle zusammenschließen, dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und Rebecca Solnit, eine Autorin, die viel darüber schreibt, auch die hat das Bild des Staffellaufs genommen, um das der Heldenreise gegenübergestellt. Also dass quasi, ja, man sich immer die Staffel übergibt, der eine führt weiter, was die andere angefangen hat und so weiter.
Mir gefällt das total gut, wie ihr das mit den Lösungen beschreibt. Und das Schöne ist ja, wir haben total viele Lösungen. Das ist bei uns im Podcast ja auch mal total relevant, dass wir Beispiele finden, wie etwas gelingt. Dass wir ja positiv Beispiele und Geschichten dahinter auch darstellen. Wir spielen natürlich viel das Thema oder auch den Bereich des Gesundheitssettings. Wie seht ihr das denn? Inwiefern können, sollten wir Gesundheitsnarrative mehr in den Vordergrund spielen in der Klima- und Umweltberichterstattung?
Ich glaube, das ist noch voll der unterschätzte Punkt. Also es gibt ja vielleicht so eine Vorstellung davon, dass wir hier in Europa und im entspannten Deutschland in der Mitte davon, gefühlten Mitte, nicht so ganz betroffen seien, außer von einzelnen Extremwetterereignissen. Aber es kam ja auch Ende letzten Jahres kam eine Studie raus, die die Hitzetoten in Europa zusammengezählt hat, also die durch den menschengemachten Klimawandel zusätzlich gestorben sind, weil es einfach zu heiß ist. Und das waren über 16.000. Also das muss man sich mal vorstellen, wenn 16.000 EuropäerInnen aus anderen Gründen sterben würden in einem Sommer, gäbe es einen riesen Aufschrei. Wäre es eine Pandemie, würden sonstige Maßnahmen wirklich getroffen werden, um das zu verhindern. Wäre es ein riesiger Unfall gewesen, würde man gucken, wie kann das nicht nochmal passieren. Und so ist es irgendwie so eine Randnotiz, die halt einmal kurz berichtet wird im Ende vom Sommer. Und das jetzt konstruktiv zu spinnen und zu sagen, hey, wenn wir das nächsten Sommer und die danach anders denken und Hitzeschutz mitdenken, dass alte Leute genug zu trinken haben, dass Klima und Gesundheit einfach gar nicht voneinander überhaupt denkbar zu trennen ist, dann glaube ich, könnte das auch nochmal in den Köpfen vieler Leute neue Verknüpfungen, neue Schubladen aufmachen, wo sie Klima vielleicht hinstecken, nachdem sie es in die ganz unten rechts getan haben oder ganz unten links vielmehr.
Vielleicht ein Beispiel noch, was mir so ein bisschen aufgefallen ist auch oder was ich mir gewünscht hätte so zu Zeiten der Corona-Pandemie. Da ist mir so ein bisschen zu wenig auch dieser Link irgendwie gemacht worden zwischen inwieweit trägt auch unsere Zerstörung von Lebensraum, von Arten dazu bei, dass solche Pandemien entstehen können und wie groß ist überhaupt das Risiko und wie stark wächst das an? Also das nur so als Beispiel, dass es irgendwie auch zu so einer ganz aktuellen, akuten Problematik wie der Corona-Krise, dass man da vielleicht auch einfach den Link hätte mehr machen können.
Und mir fällt gerade, ich hatte ja vorhin schon nach den Lösungen gefragt. Und auch bei den Lösungen ist es aber ja natürlich so, dass Gesundheitsthemen viel zu wenig mitthematisiert werden, wo wir ja ganz viele Co-Benefits haben, Lösungen, die wir finden, die gut für Klima, für Umwelt, für Biodiversität sind ja in der Regel auch gut für unsere Gesundheit. Und auch quasi bei den Positivnachrichten wird auch wenig über Gesundheit gesprochen und über Gesundheitsförderung.
Ja, und daneben gibt es ja dann oft auch noch ganz viele weitere positive Effekte. Also wenn wir zum Beispiel an Hitze denken, das, was bei Hitze hilft, also zum Beispiel nacheinander zu schauen, das kann zu mehr Verknüpfung innerhalb von Nachbarschaften führen, kann zu mehr gelebter Solidarität führen. Und Gemeinschaft zu erleben, Empathie einzuüben und auch zu erleben, dass ja dann noch etwas, was über den ökologischen Schutz und den Gesundheitsschutz hinausgeht. Ihr sprecht ja auch über Mitgefühl als ein zentrales Element für die Lösung von den Klima- und Umweltkrisen.
Das mit der Empathie ist aus unserer Sicht auch voll der wichtige Punkt. Also wir haben das mal so formuliert, dass Empathie in der Klimakrise ein täglicher Akt des politischen Widerstands sein kann. Weil wenn wir abstumpfen, wenn wir nicht mehr mit unseren NachbarInnen mitfühlen, die vielleicht viel mehr an Hitze leiden als wir, und dann aber vor allem auch nicht mit Menschen im globalen Süden, die noch viel stärker betroffen sind als wir selber. Wenn wir sagen so, ey, ich habe hier meine eigenen Probleme und will damit irgendwie nichts zu tun haben, dann stumpfen wir ab. Und das ist genau das, was fossile und rechte Akteure sich eigentlich wünschen. Weil wenn wir abstumpfen, dann haben die es viel leichter, ihre teils menschenfeindliche Politik durchzusetzen und Klimaschutz zu torpedieren.
Das erinnert mich total an Episode 2 jetzt von dieser Staffel, wo wir eigentlich über Biodiversität und diese Komplexität von Ökosystemen gesprochen haben, aber auch darüber, wie wichtig es ist, dass wir in Verbindung sind miteinander, aber auch mit unserer Mitwelt, aber auch dieses Untereinander in Verbindung sein. Ja, das ist ja, da ist ja Empathie total grundlegend. Warum habe ich Interesse, mit anderen zu sein, wenn ich irgendwie kein Interesse, also an deren Gefühlsleben auch irgendwie habe? Aber so dieses Bindung wieder aufbauen, in Beziehungen gehen, Netzwerke schaffen, das ist sowohl für uns als Menschen, aber auch eben für ganze Ökosysteme total relevant. Und ja, das sind vielleicht auch diese Gefühle, die da angeregt werden, die uns dann auch wieder ins Handeln bringen. Und ja, letztendlich auch Geschichten, die wir darum herum entwerfen können oder die wir erzählen können, die uns auch ins Handeln bringen. Und das finde ich auch so eine ganz, ja.
Ich habe es mir auch letztens erst wieder gedacht, weil ich irgendwie draußen unterwegs war und so viele Leute auch gesehen haben, die so mit ihren Kopfhörern durch die Gegend gelaufen sind. Und man sieht es ja auch überall. Und weiß nicht, wenn man U-Bahn fährt, setzt man sich so möglichst weit weg von der Person, die schon drin ist, statt sich vielleicht nebeneinander zu setzen und mal miteinander zu quatschen oder so. Also so eine Isolierung irgendwie oder auch, du hast es jetzt auch auf die Ökosysteme bezogen, natürlich auch eine Isolierung von anderen Arten. Also wir entfremden uns ja auch total von der Natur und wissen gar nicht mehr, was da abgeht oder können auch nicht mit denen mitfühlen, wären wir wieder beim Thema. Und wenn wir nicht mit denen mitfühlen können, dann berührt es uns natürlich auch nicht, wenn wir irgendwie einen ganzen Wald abholzen und damit unzählige Arten irgendwie den Lebensraum nehmen und die umbringen oder halt natürlich das Klima zerstören und so weiter. Und wenn uns das nicht berührt, dann kommen wir natürlich auch nicht ins Handeln. Also da könnte man fast schon sagen, das ist so die Wurzel des Problems.
Diese Entkopplung, diese Entfremdung.
Ja, und umgekehrt gesprochen schließen wir wieder einen Bogen zum Anfang unseres Gesprächs. In gemeinsamen Selbstwirksamkeitserfahrungen liegt ja ganz viel, was uns zum Handeln bringen kann oder weiter Energie gibt zum Handeln.
Und wisst ihr, was ich merke? Allein, dass wir darüber sprechen, über Empathie, über Verbindung, geht es mir automatisch besser. Und das ist doch total absurd, wie schnell das eigentlich geht und auch total erhellend, das zu merken, was tut mir eigentlich gut. Und dass einfach dieses ständige Bescheid werden nur mit Negativnachrichten natürlich irgendwie Klickzahlen erzeugt, aber uns eigentlich ja überhaupt nicht gut tut und uns ja noch mehr entfremdet und irgendwie sehr die Probleme einfach noch viel größer einfach scheinen lässt. Also ich merke allein dieses darüber sprechen und das ist ja auch Ziel von unserem Podcast, dass man das Gefühl hat, ich kann dem was dagegen setzen und da geht es eben ganz viel darum, dass wir über diese ganzen positiven Bilder, über Visionen auch sprechen, weil erst davon ausgehend habe ich ja überhaupt die Chance, irgendwie ins Handeln zu kommen, weil ich merke, da ist etwas, was mich damit verbindet.
Das ist voll der spannende Punkt. Und im Interview, was wir vor einer Weile mit ihr hatten, hat Luisa Neubauer dahingehend mal wieder was sehr Schlaues gesagt, nämlich, dass sie allen Leuten rät, ein kleines Hoffnungsreservoir im Kopf anzulegen. Gefüllt mit Geschichten des Gelingens und mit Geschichten von Leuten, die was Gutes machen und was Gutes bewirken. Und das fand ich ein total schönes Bild. Und ich glaube, wenn jeder und jede sich irgendwie 2, 3 Geschichten mal zurechtlegt, die man im Zweifelsfall erzählen kann, wenn man in genau so einem Gespräch, wie wir jetzt irgendwie sind, oder mit einer Person, die mit Klima irgendwie noch gar nichts am Hut hat und die sagt, ja, es ist ja eh alles nur Kacke, dann sagt sie, nee, weil guck mal, es gibt doch hier diese 2, 3 Geschichten, google die mal, guck dir die mal an. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz cooler Tipp eigentlich.
Das gefällt mir. Das Hoffnungsreservoir für schlechte Zeiten.
Ja, vielen Dank für die Empfehlung und vielen Dank fürs Gespräch euch beiden. Ich habe viel gelernt und ja, danke.
Ja, es war sehr schön, euch da zu haben.
Danke euch.
Danke euch.
Ja, und jetzt sitzen wir hier mit Felina Rogan. Deine Geschichte ist vielleicht so ein Beispiel für ein Hoffnungsreservoir. Also für mich zumindest ist sie ein Beispiel dafür, wie Menschen in ihrer beruflichen Rolle aktiv werden, im Handeln dann mutig voranschreiten und Hoffnung finden und verbreiten dadurch.
Ja, liebe Feline, du bist Schauspielerin und Mitbegründerin der Initiative Changemakers Film, die daran arbeitet, die Filmbranche klimafreundlicher aufzustellen. Wie kam das denn?
Das kam bei mir eigentlich aus einem ganz persönlichen Gefühl. Ich hatte 2019 Climate Anxiety, Klimaangst. Ich habe super viel gelesen über den Stand der Wissenschaft bezüglich der Klimakrise und was so politisch dagegen getan wird, nämlich so gut wie gar nichts, trotz des Pariser Klimaabkommens. Und umso mehr ich gelesen habe, umso mehr Panik habe ich gekriegt, weil das ja überhaupt keinen Sinn macht, dass wir ganz genau wissen, auf was wir da zuschlittern und dass wir auch schon 30 Jahre lang die Möglichkeit gehabt hätten, wirklich ohne radikale Einschnitte einzulenken und das Wirtschaften und den Energieausbau und was alles dran hängt, umzustellen, aber es ist einfach nicht passiert. Und das hat mich, ich hatte zu der Zeit eine kleine Tochter und das macht dann nochmal sehr viel eindrücklicher spürbar, dass die Zukunft, dass gar nicht so weit weg ist, beziehungsweise dass sich da Menschen bewegen werden, die einem super wichtig sind. Mein Opa hat da noch gelebt, der ist 100 geworden und meine Tochter war da 2 oder 3. Und plötzlich merkt man so, ich bin ganz doll verbunden mit einer riesig langen Zeitspanne, weil da Menschen sich bewegen, die mir super wichtig sind. Und so einem Kind gegenüber hat man ja auch Verantwortung, dass auch in was für eine Welt setze ich die hier. Und wie kann das sein, dass wir einfach dabei zugucken und es weiter befeuern, hier unser Leben auf diesem Planeten einfach kaputt zu machen und die Lebensgrundlagen zu zerstören. So, das war meine Panik. Und dann habe ich mich angefangen, mich in der Klimagerechtigkeitsbewegung zu engagieren. Also ich bin auf Demos gegangen zu Fridays for Future. Die hatten das ja auch alles mit initiiert, weil ohne das Engagement für Fridays for Future wäre es ja gar nicht so viel in der Presse gewesen und ich hätte mich gar nicht so informieren können über diese Themen. Und das auf Demos gehen und so, das hat mir schon wahnsinnig geholfen, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht alleine mit meinen Ängsten, sondern es gibt ganz viele Menschen, die das auch bewegt, die das auch verändern möchten und die das zeigen öffentlich, dass sie finden, dass die Politik da nicht auf dem richtigen Weg ist und dass die in die Verantwortung gehen müssen. Aber es hat mir irgendwie nicht gereicht. Und dann habe ich damals überlegt, naja, ich bin ja jetzt Schauspielerin und das ist ja so eine sehr reichweitenstarke und glamouröse Branche und ich wusste wirklich gar nicht, was passiert denn eigentlich in meiner Branche? Engagiert sich hier schon irgendjemand? Und wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, dann müssen sich ja alle Branchen und Bereiche umstellen auf klimaneutrales Wirtschaften. Und erstens wusste ich überhaupt nicht, was emittiert so ein Film, wenn der gedreht wird? Und gibt es schon irgendwelche Ansätze dafür, das umweltfreundlicher zu gestalten? Und auf der anderen Seite war es 2019 auch noch nicht so, dass ich dachte, ich habe so viele KollegInnen, die wirklich berühmt und bekannt sind und so wenige nutzen ihre Reichweite dafür, um gesellschaftlich relevante Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber es machen so wahnsinnig viele Werbung für so große Konzerne und so unhinterfragt. Und dann habe ich mich umgehört, wer interessiert sich noch dafür, wen bewegt es noch? Und dann habe ich 3 Menschen gefunden, Miriam Stein, Laura Fischer und Moritz Vierboom, SchauspielerInnen und Regisseure. Und dann haben wir überlegt, okay, wir lassen mal, jeder hat den größten Hebel da, wo er arbeitet und sich auskennt. Lass mal gucken, was in der Filmbranche überhaupt los ist und ob wir irgendwie irgendwas hinkriegen können, irgendwie helfen können, dass die Filmbranche klimafreundlicher wird und dass wir da was umstellen können. Und dann haben wir erstmal auf der Berlinale so Panels organisiert, wo wir alle Leute eingeladen haben, die sich damals schon engagiert haben. Es waren nicht so viele, aber wie das so oft ist, gab es so ein paar Einzelne, die sehr engagiert waren, eine ganz große, breite Masse, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat und so ein paar, die das total Banane fanden. So, was sollen wir denn jetzt? Solange in China noch die Kohlekraftwerke gebaut werden, müssen wir jetzt hier nicht anfangen, unsere Branche umzustellen. Und da wurde uns gesagt oder haben wir herausgefunden, dass SchauspielerInnen sehr oft als Verhinderungsargument genutzt werden, um Veränderungen voranzutreiben, weil gesagt wurde, ja, wir würden so sehr auf Luxus bestehen und deshalb könnte man zum Beispiel nicht sagen, ihr fahrt jetzt mit dem Zug. Aber bevor die SchauspielerInnen gefragt wurde, wurde schon vorher gesagt, nee, das machen die eh nicht. So, das haben uns die ProduzentInnen erzählt. Und dann haben wir uns überlegt, okay, um sozusagen dieser Vorwegnahme, um das wegzunehmen, machen wir jetzt eine Selbstverpflichtung und schreiben alles auf, wofür wir bereit sind. So eine Selbstverpflichtung, das wollen wir dann unseren Verträgen beilegen. Dann wissen gleich alle, guck mal, da und da drauf lassen die sich ein. Und dann kann das nicht so in dieser Grauzone bleiben, so, die wollen bestimmt nicht, deshalb trauen wir uns gar nicht erst zu fragen, deshalb wird hier überhaupt nicht drüber geredet und letztendlich findet keine Verhinderung statt. Und dann haben wir erst für uns Schauspielern aufgeschrieben und haben aber gedacht, ja, aber Film ist halt so sehr Teamwork, es gibt so viele Gewerke, die da mitarbeiten und es macht gar keinen Sinn, das nur für einen Bereich aufzuschreiben, aber wir können es jetzt auch nicht für die anderen, weil da kennen wir uns ja nicht aus. Und dann haben wir mit allen Gewerken und Verbänden gesprochen. Und zum Beispiel den Leuten vom Licht, denen geht es genauso wie den SchauspielerInnen. Bei denen wird mich immer gesagt, wegen denen muss es jeden Tag am Set Fleisch geben beim Catering, weil die können sonst nicht arbeiten. Und die waren auch so, na, die Hälfte von uns ist auch schon vegetarisch und vegan und wir wollen auch gar nicht mehr dafür herhalten, immer so vorgeschoben werden. Also wegen uns, da kann das nicht gemacht werden. Und so hat man gesehen, das wiederholt sich total in ganz vielen Bereichen. Und dann haben wir alles aufgeschrieben, was sozusagen unsere Idealvorstellung vom grünen Drehen wäre und haben so Erstunterzeichnerinnen gesucht und haben auch einige gefunden. Dann wurde damals auch interessant, das geleakt. Unsere kleine selbstgeschriebene Selbstverpflichtung wurde in der Süddeutschen Zeitung, bevor wir damit rausgegangen sind, veröffentlicht und total zerrissen, dass der Steuerzahler den SchauspielerInnen jetzt auch noch das Bio-Steak bezahlen soll. Es ging um Unterhosen und so. Es war richtig, richtig unterste Niveau-Schublade. Und das hat uns aber letztendlich total viel Sichtbarkeit gebracht und auch Rückhalt aus der Branche. Weil auch damals wussten natürlich schon die großen Sender und Produktionsfirmen, naja, die Zukunft jedes Wirtschaftens muss früher oder später nachhaltig sein. Also irgendwann, wenn die Umweltkatastrophen so schlimm werden, muss es ein Ausweichen auf erneuerbare Energie gehen. Und die wollten natürlich auch nicht die Verhinderer sein. Das heißt, die hatten alle schon auf ihrer Webseite ihre ganzen Pläne, wie sie klimaneutral werden. Nur an der Umsetzung hat es noch so ein bisschen gescheitert. Aber die haben uns dann alle unterstützt. Und dann daraufhin wurden wir nämlich in einen Arbeitskreis eingeladen und haben mit allen großen Sendern und Filmförderung und Produktionsfirmen haben wir ökologische Standards versucht runterzuschreiben. Das, was wir für uns gemacht haben, haben wir sozusagen mit allen großen Playern der Branche diskutiert und aufgeschrieben und haben das dem Kulturstaatsministerium vorgelegt als Grundlage für das nächste Filmförderungsgesetz. Und erst war es eine von der CDU, die hat das nicht genommen nach Corona und dann gab es den Politikwechsel und Claudia Roth ist ins Amt gewählt worden und die hat das wie so als Geschenk angenommen. Dann haben wir nochmal ein Jahr lang verhandelt, weil das dann nicht mehr eine Selbstverpflichtung war, sondern halt ein Gesetzestext werden wollte. Dann wollten alle plötzlich nochmal kurz drüber gucken und vielleicht es ein bisschen einfacher machen. Und dann haben wir nach 2 Jahren Verhandlungen, die echt hart waren, aber sehr lehrreich, haben wir ökologische Mindeststandards festgelegt, die jetzt die Grundlage des Filmfördergesetzes sind. Das heißt, jetzt muss jeder in Deutschland, der staatliche Filmförderung haben will, muss sich an ökologische Mindeststandards beim Produzieren halten. Das ist eine Fördervoraussetzung, sonst gibt es diese Gelder nicht.
Das ist ja voll die Erfolgsgeschichte.
Ja, mega. Wir hätten auch nie damit gerechnet. Wie gesagt, wir waren 4 Leute, die irgendwas machen wollten und einfach mal losmarschiert sind und haben dann sozusagen auf unserem Weg dahin, weil wenn man nämlich anfängt, sich zu engagieren, dann trifft man ganz viele andere Leute, die sich auch schon engagieren in anderen Bereichen und dann gibt es diese Kooperation. Also wie gesagt, wir sind nicht damit angetreten, wir waren richtig überwältigt, auch wir haben es gar nicht gecheckt, so zu merken, so oh Gott, wir haben wirklich ein Gesetz geschrieben und alle müssen sich daran halten. Das ist ein sehr gutes Gefühl.
Ja, was sind dann die größten Änderungen? Was sind die größten Hebel eigentlich in der Film- und Fernsehbranche?
Es ist super kleinteilig und kompliziert und jetzt ist es so witzig, weil das ist jetzt seit 23 ist das in Kraft und ich habe jetzt neulich mal im Ausland gedreht, wo die nicht diese Standards haben und da fällt es einem dann plötzlich auf, wie schnell sich so eine neue Normalität einbürgert und dass man es total absurd findet, wenn dann nicht mehr der Müll getrennt wird und alle von Plastik-Wegwerfgeschirr essen und das in dieselbe Tonne kloppen und es ist so, kann doch gar nicht sein. Na, der größte Hebel ist eigentlich, von vorne bis hinten Ökostrom zu benutzen, den sieht man gar nicht. Das ist auch nur ein Anruf letztendlich, der schon in der Postproduktion passiert. Und es gibt einen neuen Posten, das ist ein Green Consultant, der berät die Produktion von Anfang bis Ende, was die machen können, um am besten Emissionen einzusparen und umweltfreundlich zu drehen, weil da ändern sich ja auch, gerade die technischen Begebenheiten ändern sich ja auch voll viel in jedem Gewerk. Also Ökostrom benutzen, eher in Apartments oder in Hotels, die ein Umweltzertifikat haben, zu wohnen, Leute in Gruppen zu shutteln, nicht zu fliegen, sondern Zug zu fahren, Kostüme nicht beim Fashion-Discounter kaufen, sondern versuchen, auf Fundus und Secondhand einzugehen, dass es nicht mehr jeden Tag dreimal am Tag Fleisch gibt beim Catering, weil die Budgets eh so klein sind, dass da nicht groß auf die Qualität geachtet werden kann. Das kannst du halt, und wenn du das einschränkst, mehr beim Licht, LED-Lampen zu benutzen, die Generatoren, die Autos. Bei den Autos ist es auch total interessant, weil wir da einen Prozentsatz von Autos reingeschrieben haben, die elektronisch sein müssen. Das gab es damals noch gar nicht bei den Autovermietungen. Aber weil es jetzt dieses Gesetz gibt, wussten halt die Autovermieter auch, dass sie genug Abnehmer finden werden für die E-Autos. Und dann investieren die anders. Und das sind halt dann so die Hebel, die sich verändern.
Ja, so ein bisschen auch die Dominosteine, ne? Du schubst einen an und hast manchmal vorher gar nicht die Ahnung, was du da alles irgendwie in Gang setzt und wie großartig das ist.
Genau.
Richtig schön, dir zuzuhören und so zu merken, wie ja, man die Rolle wirklich nutzen kann und aber auch wie konstruktiv und gleichzeitig hartnäckig, mutig ihr da rangegangen seid. Ja, das war ja jetzt so ein bisschen Impact der Filmbranche. Also wie reduzieren wir den Fußabdruck von dem, was wir hier machen? Es gibt ja auch den Handabdruck. Das ist ja auch, was ihr da gemacht habt, Handabdruckbeispiel, also das, was man in positiver Hinsicht beitragen kann. Du setzt dich aber ja auch über die Filmbranche hinaus dafür ein, Klima in die Breite zu tragen. Also machst bei verschiedenen Initiativen mit. Zum Beispiel unterstützt du Klima V8. Das gibt es schon länger. Und ganz neu gibt es jetzt Fun Facts. Worum geht es denn bei den Initiativen?
Also Klima V8 ist eine Initiative, die schon eine ganze Weile lang versuchen, eigentlich Klimanachrichten genau vor der Tagesschau in die Breite kommunizieren zu lassen. Dort gibt es das schon immer oder weiß ich nicht wie lange schon, Börse V8. Und da wird dann, ich weiß nicht, ich habe das ehrlich gesagt noch nie aufmerksam geguckt, weil ich habe keine Aktien und bin da nicht so an den Börsenkursen interessiert, aber da sieht man ja die Prioritäten sozusagen, welche Themen werden genau dann gesetzt und gesendet, wenn alle vorm Fernseher hängen. Und das Klimathema ist ja leider in letzter Zeit, auch aufgrund dieser multiplen anderen Krisen und Kriege, die jetzt überall ausgebrochen werden, einfach viel weiter in den Hintergrund gerückt und es wird nicht mehr viel drüber gesprochen. Und Klima V8 versucht halt weiterhin diese Themen vorne zu positionieren und auch darauf zu sagen, das Klima ist halt die Grundlage, die Basis, auch für alle anderen Krisen, aber auch für das gute Leben, was wir haben können. Und wenn wir da keinen Fokus drauf haben, wenn wir das hinten überkippen lassen, dann wird der Rest auch nicht funktionieren. Alles, was wir tun, funktioniert halt nur in einem funktionierenden Klimasystem und das weiterhin im Bewusstsein der Leute zu halten. Und ich habe ja meine Geschichte erzählt und die funktioniert ja auch genau so. Also erst braucht man ein Wissen darüber, wo sind wir? Das ist natürlich auch manchmal nicht einfach auszuhalten, aber auch nur so kann man dann wirklich selber ins Handeln kommen und auch zu wissen, okay, das sind die Umstände und dann auch wissen, ja, wie soll man das einordnen? Erzähle ich dann selber oder sehe ich alles als eine Art von Verzicht und mir wird etwas weggenommen oder geht es nicht generell darum, ein gutes Leben zu erhalten und vielleicht sogar ein besseres? Vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit, das ist auch das, was wir bei Changemakers und bei unserer Selbstverpflichtung immer dachten, darunter liegt doch die Frage, ist so, wie es jetzt ist, wirklich die einzig richtige Art und Weise und machen wir alles so, wie wir das machen, weil es die beste Art und Weise ist oder gibt es nicht inzwischen vielleicht schon viel bessere Arten, in unserem Fall zu arbeiten und so Arbeitsstrukturen aufrechtzuerhalten, aber genauso halt zum Beispiel Strom zu beziehen oder herzustellen und so. Darum geht es, einfach die Sachen mal zu hinterfragen und zu überlegen, gibt es nicht sozialere, gerechtere, effektivere Art und Weisen zu denken, zu wirtschaften und zu leben. Und der Output wäre halt, dass wir eine funktionierende Natur haben. Das heißt ja auch Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken. So diese ganzen Sachen, von denen wir einfach abhängig sind. Total. Wir sind ja Teil dessen. Und das halt, ja, wie gesagt, weiterhin präsent zu halten, Leute zu informieren, weil ich glaube, Fridays for Future hat es ja eh geschafft. Die Menschen wissen ja jetzt alle über die Klimakrise, nicht en Detail die Auswirkungen, was da gerade passiert, aber das Bewusstsein für die Grundsätzlichkeit der Krise ist da, aber sie müssen halt weiter auch dran gehalten werden, also weiter informiert werden, damit sie ins Handeln, damit sie mitgenommen werden auch. Was ist notwendig? Warum ist das notwendig? Mhm. Wenn man weiß, warum etwas gemacht wird, dann gibt es auch viel weniger Widerstand dafür. Naja, und halt auch die positiven Geschichten zu erzählen, die dabei dann rauskommen können.
Und genau darum geht es ja auch bei Fun Facts, oder? Also die Fakten nochmal nach vorne zu bringen und eure Reichweite zu nutzen. Wie ist das neue Projekt entstanden oder worum geht's da?
Der Fun Facts ist von Marc-Uwe Kling initiiert und das ist so ein bisschen angelehnt. Naja, wir befinden uns ja jetzt schon seit einiger Zeit und es wird ja auch nicht besser in einer desaströsen Nachrichtenlage, finde ich. Wenn man die Nachrichten anguckt, weiß man gar nicht. Eine Krise jagt die nächste, ein Krieg kommt jetzt nach dem nächsten und das ist überwältigend und schrecklich und gleichzeitig leben wir hier in Deutschland ja in, also ich finde diese Gleichzeitigkeit dieser Realitäten irgendwie so krass, dass man hier jetzt irgendwie jetzt wieder anfängt Eis essen zu gehen und weiß, im Iran fallen Bomben und in Afghanistan dürfen Frauen auf der Straße gar nicht mehr sprechen und über den Sudan redet keiner und es ist so viel und so schrecklich und uns geht es hier gleichzeitig so gut. Und da halt dann auch nicht in so ein schlechtes Gewissen zu verfallen und zu denken, okay, dann bleibe ich jetzt ruhig und mache hier, was ich kann, weil man kann ja auch nichts dafür, wo man lebt, aber es hilft halt total, dass es diese Nachrichten auch so ein bisschen humoristisch einzuordnen. Und das ist auch das, was ich auch immer in der Klimabewegung fand, zu wissen, wie schlecht alles läuft, birgt auch eine gewisse Form von Humor. Man kann auch darüber lachen, dass wir als angeblich so intelligente Spezies uns in diese Situation gebracht haben und aber zu merken, aber wir sind trotzdem nicht machtlos. Jeder kann was tun in einem kleinen Bereich. Natürlich können wir jetzt nicht die Welt ändern und den US-amerikanischen Präsidenten austauschen zum Beispiel, aber man kann sein eigenes kleines Wirkungsfeld, da kann man was verändern. Und wenn alle das tun, dann ist das eine große Veränderung. Und Fun Facts, Fakten, die von Korrektiv, von Journalisten geprüft sind, nachrichtenmäßig zu erzählen und aber gleichzeitig das in einer humoristischen Art und Weise zu tun, um das auch ein bisschen zu erleichtern, das überhaupt auszuhalten, was eigentlich in der Welt los ist, aber trotzdem auch gegen diese steigende Art von Desinformation in den sozialen Medien, um da was dagegen zu halten. Und wie gesagt, und da machen ganz viele Prominente mit, alle unentgeltlich, einfach um zu sagen, ich habe diese Reichweite und ich möchte sie aber gerne dafür nutzen, dass wir weiterhin bei den Fakten bleiben, bei der Wahrheit und aber auch so ein bisschen damit so Outreach und zu sagen, hallo, ich bin hier. Ich finde das auch alles furchtbar, was da passiert, aber lass mal den Humor nicht verlieren und gucken, wie wir uns trotzdem irgendwie zusammenbehalten können und versuchen, jeder in seinem kleinen Bereich was dagegen zu tun.
Wir hatten in der Episode vor dir auch mit Sebastian 23 über genau auch das gesprochen. Wir brauchen natürlich irgendwie Humor auch so ein Stück als Selbstschutz. Und es ist genau wie du sagst, es bringt halt auch nichts, wenn die Fakten so schlimm sind, dass keiner sie mehr zuhören will. Also wir müssen schon einfach Formate finden, wie wir irgendwie an den Menschen dranbleiben.
Ja, weil das ist ja auch total verständlich, finde ich, dass einem das zu viel wird. Und das ist auch okay, dass man auch mal sagt, okay, ich halte das alles nicht mehr aus. Aber sich komplett abzuwenden, davon bringt halt letztendlich auch nichts, wie gesagt. Weil dann kommst du auch nicht mehr dazu, was dagegen zu tun. Deshalb muss man irgendwie gucken, wie kann ich diesen ganzen... Ja, wie kann man das alles so portionieren, dass man es aushalten kann, dass man weiterhin informiert bleibt, aber halt nicht total depressiv wird davon.
Ja, du hast Medien gerade schon angesprochen. Welche Macht haben denn Medien so aus deiner Sicht auch gerade ja mit Blick auf die Lösung der Klima- und Umweltkrisen?
Also wie gesagt, die Medien organisieren ja, welche Informationen zu uns kommen und an uns rankommen und auch wie sie vermittelt sind. Wie gesagt, an meinem eigenen Beispiel habe ich ja gemerkt, was guter, fundierter Klimajournalismus auslösen kann an einem Bewusstsein, aber auch wie er einen dann nach vorne bringen kann, weil ich habe nämlich auch ins Handeln gekommen, bin ich letztendlich auch dazu. Ich habe immer super viel Guardian gelesen, das ist eine englische Zeitung, und die haben Climate Pledge schon ganz lange. Das heißt, die berichten in dem Ausmaß über die Klimakrise, die der Krise gebührt, also auch von den Konsequenzen. Und das ist das, was mich dazu gebracht hat, ins Handeln zu kommen. Und dann habe ich nämlich auch im Guardian, habe ich über Extinction Rebellion gelesen damals. Das ist wie Fridays for Future, eine Initiative, wo Menschen sich zusammentun und friedlichen Protest ausüben. Und da habe ich geguckt, in England haben die das geschafft, dass dort der Klimanotstand ausgerufen wurde. Gibt es die auch in Deutschland? Dann bin ich da hingegangen und habe dann da Leute getroffen und mich mit denen vernetzt. Und das hat mir total geholfen, mich zusammenzutun mit Menschen und sich darüber auszutauschen. Mhm. Das habe ich auch durch die Medien erfahren. Und dann, wie gesagt, das ist auch was Changemaker jetzt macht, wo wir dran sind. Ich arbeite ja in der Filmbranche und wir senden und erzählen ja permanent Geschichten, die in alle Wohnzimmer und in alle Köpfe reinkommen. Und ich merke auch an mir selber, wie sehr ich geprägt bin von den Filmen, die ich von klein auf geguckt habe und wie Geschichten uns inspirieren können, sei es durch Pippi Langstrumpf, die ich früher gesehen habe und da dann so eine Inspiration oder so ein Vorbild hatte von einem Mädchen, das angstfrei ist und einfach Sachen ausprobiert und aber auch für Gerechtigkeit einsteht und gegen Bullies vorgeht und so zu merken, okay, das gibt's. Und ja, ich glaube, wir haben halt alle jahrzehntelang, als ich klein war, gab es einfach wahnsinnig viele Filme, wo ein Mann mit einer Maschine die Welt rettet, sei es Bruce Willis mit dem Riesenbohrer oder, keine Ahnung, James Bond mit Auto und Waffe.
Sehr fossil vor allem auch.
Ja,
ne?
Total. Also,
es gibt keinen James Bond ohne tolles Auto.
Also. Nee, auf keinen Fall. Wie würde er, also zu Fuß oder auf dem Fahrrad? Aber andererseits, warum auch nicht? Also so, ihr müsst euch ja jedes Mal wieder eine neue Verfolgungsjagd ausdenken. Aber trotzdem glaube ich, dass es halt total die falsche Erzählung ist, dass es wird nicht ein Mann mit einer Maschine kommen und uns retten, sondern wir müssen uns alle zusammenschließen. Mhm. Und in diesem Film sitzt die Frau ja auch meistens zu Hause und weint und hat Angst, dass der Mann wiederkommt und sie rettet. Genau, und auf ganz vielen Ebenen ist es halt super wichtig, erstens in Sachen Repräsentation, wer sind die HeldInnen, wer erzählt die Geschichte, aus wessen Perspektive wird das erzählt. Und Filme haben die Möglichkeit, auch so viel Empathie zu vermitteln und überhaupt andere Perspektiven emotional und visuell nachvollziehbar zu machen. Mhm. Menschen in Krisengebieten, so wie das Leben überhaupt woanders ist. Und das ist halt eine sehr verbindende Kraft. Also sich auch da die Frage zu stellen, warum erzählen wir die Geschichte? Was erzählen wir eigentlich damit? Das wird nämlich, glaube ich, ganz viel auch gar nicht gemacht, sondern auch da erzählen wir einfach das, was wir immer erzählen. Also, das habe ich auch mal erzählt. Es gibt ich habe mal so einen Social Media Beitrag gesehen, ich glaube von Funk, die gefragt haben, ihre Follower, was nervt euch am meisten in Filmen? Und dann kam die ganz oft die Antwort, immer ein Parkplatz vor der Tür. Ja, weil das natürlich, das ist ein totales Autofahrnarrativ und das entspricht der Realität von Menschen, die in der Stadt wohnen, überhaupt nicht.
Nein.
Aber natürlich will niemand einen Film sehen, wo jemand 45 Minuten Parkplatz sucht. Aber wie wäre es, das mal so ein bisschen realistischer zu gestalten, dass jemand mal reinkommt und sagt, Entschuldigung, ich bin zu spät, ich wurde 20 Minuten um den Block gefahren, nächstes Mal fahre ich mit der Bahn. So, aber nein, die HeldInnen und so, die haben immer direkt einen Parkplatz vor der Tür und reingehen. Das ist totale Autofahrgeschichte und es macht gar keinen Sinn. Also auch das mal zu hinterfragen, was erzählen wir da eigentlich? Was essen die? Was haben die an? Wer sind die überhaupt? Warum sind die Figuren mit dem ökologischen Bewusstsein oft nervige Witzfiguren, die den Fahrradhelm auch drinnen nicht absetzen und so.
Ja, sehr schön. Wichtig, dass man sich auch reinversetzen kann, wie es denn aussehen kann, wenn es konstruktiv läuft. Ne? Also,
ja,
und auch wie wichtig Mut ist. Ihr habt ein neues Buchprojekt, was wir meinen, wenn wir Hoffnung sagen. Neben Mut ist ja auch Hoffnung wichtig. Was ist die Bedeutung von Hoffnung für dich in dem Kontext?
Naja, Hoffnung ist, also wirklich an meiner Geschichte, ich hatte die einfach verloren, als ich diese Klimaangst hatte. Und dadurch, dass ich ins Handeln gekommen bin und selber aktiv geworden bin, habe ich so viele Menschen getroffen, die alle an eigenen Projekten dran sind und versuchen, in ihren Bereichen was zu verschieben. Und das hat mir total Hoffnung zurückgegeben. Also dadurch kommt diese Angst gar nicht mehr an mich ran. Weil erstens, weil ich gemerkt habe, auch ich kann was verändern. Und das ist einfach, man kommt aus dieser Ohnmacht raus und weiß, selbst wenn es nur klein ist und dass unsere Geschichte ist jetzt, die ist jetzt so groß geworden, aber man kann ja auch gucken, was ist in meiner Straße los. Eigentlich einfach gucken, was stört mich am meisten hier, die parken immer so auf dem Bürgersteig, dass wir da gar nicht durchkommen mit unseren Fahrrädern und vielleicht könnte man sich auch mal gemeinschaftlich zusammentun. Das ist nämlich in meiner Straße passiert. Du kannst so einen Parkplatz beantragen und dann haben die jetzt ein paar Häuser weiter, haben die so Bänke aufgestellt vor dem Kiosk und so ein Beet darum gepflanzt und da sitzen jetzt immer alle und essen Eis und das ist voll der schöne Punkt, wo sich alle treffen können und zusammen rumhängen. Das macht dieses ganze Leben in der Straße lebenswerter und solche Sachen. Du kannst richtig Veränderungen schaffen in kleinen Bereichen, bei deiner Arbeit, in deinem Sportverein, in der Schule, in der Kita von den Kindern. Einfach mal gucken, wo. Und es gibt so viele gute Initiativen, auch lokal. Und es muss ja auch nicht unbedingt das Klimathema sein, ne? Das ist also jetzt mit diesen ganzen Krisen, die wir haben, Demokratie. Ich liebe Omas gegen Rechts. Das ist mein Life-Goal. Wie gut die sind. Also so. Und davon gibt es so viele. Da kann man sich engagieren. Dann wird man andere Menschen treffen, die auch Energie und Mut haben. Und man kann sich so gegenseitig auch, wenn einen mal der Mut verlässt, es verlässt nie alle gleichzeitig der Mut. Irgendjemand anders ist dann da und kann einen aufbauen. Und ich glaube, es ist total wichtig, so Netzwerke zu schaffen. Das macht Hoffnung. Und das lässt einen vor allen Dingen, schützt es vor der Ohnmacht.
Ja, ganz vielen Dank. Das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Das macht Hoffnung. Das schützt vor der Ohnmacht. Total toll, dass du da warst. Vielen Dank, Feline.
Ja, danke schön. Und danke für eure Arbeit, weil das ist ja auch, darum geht es ja auch. Ihr macht ja genau dasselbe. Ihr bringt Leute zusammen und ihr sendet das in die Ohren. Und hoffentlich hilft es jemandem, aus der eigenen Ohnmacht rauszukommen, falls sie denn da ist.
Ja, danke schön. Tschüss.
Ja, ciao.
Ja, Marisha, wie geht's dir mit den Gesprächen unserer letzten Episode?
Tja, ich muss sagen, ich gehe jetzt gerade aus dem Gespräch mit Feline irgendwie total froh raus. Also es hat mir irgendwie total gut getan, mit ihr zu sprechen. Das macht mir irgendwie Mut, das macht mir Freude. Irgendwie fühle ich mich verbundener, so mit euch, aber auch hoffnungsvoller, was das ganze Thema angeht. Und ja, immer wieder auch einfach diese Geschichten des Gelingens, ja, wie wir auch schon mit Julian und Manuel gesprochen haben, diese Geschichten des Gelingens zu hören und sich darüber auszutauschen und auch so ehrlich und authentisch miteinander zu sein. Das macht ganz viel mit mir. Das holt mich irgendwie so raus aus düsteren Gedanken und lässt mich hoffen, dass wir, egal wie es ausgeht und egal wie viel Grad Erderhitzung wir haben werden, aber irgendwie dieser Ort, diese Erde noch, dass irgendwie diese Erde noch ein guter Ort sein kann. Ja, und ich glaube auch nochmal dieses empowernde, hey, mach einfach das, was du eh schon tust und nimm das Thema mit rein und fang einfach an, da wo du unterwegs bist. Das ist total wirkungsvoll. Das andere, was mich gerade noch beschäftigt, ist so diese Frage, ist die Norm nicht eigentlich schon viel weiter? Wir werden ja so erschlagen von Negativnachrichten, aber das ist halt, wir haben über die Macht von Medien gesprochen, das ist halt das, was zieht. Eigentlich, und das merke ich auch so in meiner täglichen Arbeit, wenn ich mit Leuten spreche, wenn ich mit Institutionen zusammenarbeite, denke ich mir so, hey, es gibt überall Leute, die wahnsinnig viel tun. Und ich meine, der gesamte Podcast ist voll mit Menschen, die in ihren Möglichkeiten einfach aktiv geworden sind und was bewegen. Und ja nicht alleine, sondern zusammen mit vielen anderen. Aber es gibt so viele Dinge, die einfach schon geschehen. Und ja, ist die Norm nicht eigentlich schon viel weiter, als wir uns noch so erzählen? Hängen wir eigentlich an alten Geschichten? Reproduzieren wir alte Narrative, obwohl alles, ja, obwohl die Mehrheit eigentlich zu viel mehr bereit wäre? Und das ist total irritierend und ja, gleichzeitig vielleicht auch Hoffnung machend, wenn man das einfach erstmal in die Geschichten bekommen würde, dass die große Mehrheit dahinter steht. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Es gibt ja immer wieder regelmäßige repräsentative Befragungen, in denen viele Menschen in Deutschland befragt werden. Zum Beispiel vom Uber vom letzten Jahr, die befragen zum Umweltbewusstsein in Deutschland. Die fragen das ganz regelmäßig und auch aus der Publikation im letzten Jahr sieht man die große Mehrheit, und zwar 88%, also wirklich die große Mehrheit, findet Umwelt- und Klimaschutz total wichtig. Wir packen den Link nochmal mit in die Shownotes. Und ich habe auch nochmal geschaut in die letzte Studie von Morton Kammen, auch aus dem letzten Jahr. Die zeigt nämlich, dass 58% der Befragten sich regelmäßig Gedanken darüber macht, was wir in Deutschland für den Klimaschutz tun können. Aber gleichzeitig, und das ist so spannend, ich glaube, wir haben das schon mal in Podcast Folge 10 besprochen, gleichzeitig denken die Befragten, dass viele andere Menschen sich viel weniger Gedanken darum machen. Also nur 38% denken, dass andere sich Gedanken drum machen, aber eben 58% sagen, sie machen sich selber Gedanken darum. Ja, und das ist die pluralistische Ignoranz. Ein Großteil der Menschen in Deutschland findet das Thema total wichtig, ist bereit, auch was dafür zu tun, glauben aber, dass die anderen nicht so weit sind. Und dann kommen wir häufig in diese Schweigespirale, dass keiner mehr drüber spricht und dass sich das deswegen dieser Eindruck verstärkt, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Aber was wäre, wenn es ganz anders wäre und wir eigentlich in der Mehrheit bereit sind und nur diesen Anstupser brauchen? Und das macht mich gerade total hoffnungsvoll.
Ja, und wir wissen ja auch, wie wichtig diese Frage ist, von was denken wir, was andere tun und was sie erwarten. Also soziale Normen beeinflussen unser Verhalten. Und wenn wir im falschen Glauben über die Ansichten unserer sozialen Kontakte und unseres Referenznetzwerks sind, dann lähmt es Veränderung. Und das, was du gerade sagst, ist ja eigentlich ein Anlass, ins Gespräch zu gehen und mit verschiedenen Menschen Kontakt zu haben, auch sich in Bündnissen zusammenzuschließen, dabei auf die Gemeinsamkeiten zu schauen und die Unterschiede vielleicht ja, wahrzunehmen, aber nicht zum Anlass zu nehmen, sich daran zu stoßen und aufzureiben. Und das ist auch ja ein Grund, warum Gespräche wirksam sein können, dass man eben diese Gemeinsamkeiten finden kann, pluralistische Ignoranz abbauen kann und sich gemeinsam Mut machen kann. Und manchmal kommt ja auch dieser Effekt dann gar nicht sofort, sondern irgendwie total chaotisch, verworren und manchmal auch langsam. Und trotzdem ist es eben mutmachend.
Ja, ja, Mut, da fällt mir noch ein Zitat ein von Raoul Krauthausen, den wir ja auch in einer Folge hier hatten. Mut verknüpft mit Hoffnung, denn er sagt, hoffen heißt, sich dem Risiko einer Enttäuschung auszusetzen. Es ist ein Akt von Mut, an eine bessere Zukunft zu glauben. Das finde ich total spannend.
Ja, mir fällt da gerade noch ein anderes Zitat ein zu Hoffnung, und zwar von Jane Goodall. Die hat auch ein ganzes Buch zu Hoffnung geschrieben und sie sagt, dass Hoffnung oft missverstanden wird als ein passives wishful thinking, also einfach hoffnungsvoll auf das Erhoffte warten, ohne irgendwas dafür zu tun. Und sie sagt, das ist das Gegenteil von Hoffnung, weil echte Hoffnung Handeln und Engagement braucht. Und da, würde ich sagen, liegt dann auch natürlich die Möglichkeit des Scheiterns mit drin, aber nicht eine, die uns lähmt, sondern einfach die realistisch und nah an der Realität, also im Handeln. Und in dem Sinne, glaube ich, sprechen wir auch einfach nochmal gerne die Einladung aus, mit anderen zu sprechen, aktiv zu werden oder zu bleiben, damit wir gemeinsam Hoffnung im Handeln schaffen.
Ja, und wir freuen uns, wenn ihr natürlich nicht nur mit anderen sprecht, sondern wenn ihr uns auch weiterempfehlt. Ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Das ist vorerst die letzte Episode dieser zweiten Staffel gewesen. Die Staffel ist damit abgeschlossen, aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich denke, es lohnt sich immer mal vorbeizuschauen. Und ja, wir haben eine ganz aktive Hoffnung, dass hier noch mehr sich tut. In der Zwischenzeit, das wird noch ein bisschen dauern, aber in der Zwischenzeit hört die alten Folgen, teilt den Podcast, kommentiert, nehmt gerne auch Kontakt zu uns auf und vor allem sprecht mit anderen über das, was euch bewegt. Denn nur so schaffen wir Verbundenheit und ja, kommen damit ins kollektive Handeln.
Und für uns ist dieser Podcast auch ein Weg unseres Handelns und auch der ist ein ganz großes Gemeinschaftsprojekt. Und deswegen wollen wir an der Stelle einfach nochmal Danke sagen. Danke an Christian Köpke und Philipp Schunke von Japola für die ganz geduldige Zusammenarbeit mit allem Technischen. Und danke an Annika Histermann von der Barmer auch für die gute Zusammenarbeit. Und in dem Sinne, tschüss und vielen Dank.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.